Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Patreons, liebe Advantage-HörerInnen, es ist Donnerstagmorgen hier in Deutschland. Die allgemeine Weltlage ist ja nicht so angenehm. Ihr habt das alle mitbekommen, dies ist und bleibt ein Interview-Podcast im Tennis und wir werden uns auch darauf fokussieren, aber trotzdem, es ist schon krass, was irgendwie in der Welt abgeht und ja, ich folge auch auf Twitter und meinen Medien da Leuten, die sich auskennen. Beim Russland-Konflikt, Fakt ist, dass der Krieg jetzt begonnen hat, das ist traurig genug. Ja, ich werde hier versuchen, weiter gute Interviews für euch an den Start zu bringen. Diese Woche ist Marvin Möller zu Gast gewesen, der nach 5 Jahren mal wieder ein Turnier gewonnen hat, mittlerweile 23 Jahre alt, und ein Future-Turnier gewonnen hat an der Tennis Base in Oberharing. Darüber haben wir geredet. In einer frühen Folge gab es ja mal ein Karriereinterview mit dem ehemaligen Top-Talent des DTBs, der jetzt mittlerweile so in die Transition geht, in seinen 20ern und selbstständiger wird und nach 2 Jahren Handgelenksverletzung, das wisst ihr, wenn ihr die alte Folge gehört habt, jetzt versucht, auf eigenen Beinen nach vorne zu kommen. 2021 sagt er, war nicht so geil. Größtenteils, darüber haben wir auch ausführlich gesprochen. Am Ende war es aber sehr, sehr gut und daran hat er jetzt angeknüpft. Das hat auch mit Veränderungen in seinem Team zu tun. Darüber haben wir geredet, natürlich genauso wie über den Zverev-Vorfall. Ich möchte das hier noch ganz kurz einordnen, bevor das Interview losgeht. Ist ja gestern passiert. Ich glaube, ich muss nicht erklären, was passiert. Das sollte jeder irgendwie gesehen haben, der diesen Podcast hört. Dreimal und dann noch einmal gegen den Schiedsrichterstuhl, Entschuldigung, geschlagen, ganz in der Nähe des Stuhlschiedsrichters. 1-2 Schläge waren minimal entfernt, ein paar Zentimeter von dem Fuß des Schiedsrichters. Ein absoluter Aggressionsausbruch, schwierig nachzuvollziehen in einem Doppelmatch, das für einen Top-10-Spieler im Einzel eigentlich nur Training sein sollte. Woher diese Wut kommt, es gab fragwürdige Calls, Alexander Zverev hat sich da auch auf die Linie bezogen, die direkt am Schiedsrichter steht und die haben das Match dann im Match-Tiebreak verloren, alles schön und gut, aber das geht nicht, also das geht absolut nicht. Ich habe mit Marvin auch darüber gesprochen, was es für Ausraster so auf der Challenger oder Future Tour, auf den kleineren Turnieren gibt. Klar, gibt es da auch Ausraster, Spieler, die halt nicht so professionell sind und da ihre Beherrschung verlieren, aber du kannst das nicht als Top-10-Spieler machen. Und ich habe es gestern auch getwittert, meine Einschätzung. Er hat gestern vor der Öffentlichkeit gezeigt, dass er ein Aggressionsproblem hat, nicht zum ersten Mal. Es gibt natürlich, mir steht es nicht zu, einen direkten Zusammenhang zu den Vorwürfen der sexualisierten Gewalt, der häuslichen Gewalt gegen Olga Scharipova zu ziehen. Das bleiben weiter Vorwürfe. Dennoch verfolge ich ihn in den letzten 6 Jahren mit all seinen guten Eigenschaften und wie er sich bewegt im Tennisumfeld, dass man durchaus sagen kann, da hat er ein Problem. Das ist auch gar nicht, also das ist kein Weltuntergang. Man kann sich Hilfe suchen, viele Menschen haben Probleme auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich hoffe, dass das gestern ein Warnsignal war, ein allerletztes Warnsignal, dass er das auch selbst versteht und sein Umfeld, dass er da Hilfe braucht. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube nicht, dass ich das so falsch liege, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich kritisiert werde für. Ich habe auch getwittert, dass es einen Vorfall gab, der nicht öffentlich ist, wo er auch sehr aggressiv war. Nicht mit physischer Gewalt, aber halt einfach aggressiv. Und bei all der Imagepflege und der guten Karriere, die er hat, wird ihm das halt brutal nachhallen und im Weg stehen. Dann gibt es ja auch noch eine Sequenz im Regelbuch. Ich habe das mal für euch rausgesucht. Beim Thema Offenses, also da geht es auch darum, dann bei Disqualifikation, gibt es Ball Abuse und Racket or Equipment Abuse. Also das ist ganz klar natürlich Racket Abuse. Und dann gibt es auch noch den Physical Abuse. Player shall not at any line physically abuse any official, opponent, spectator or other person while the presence of the tournament site. Within the presence of the tournament site. So, also, er hat natürlich ihn ja auch fucking Idiot genannt und immer wieder auch verbal attackiert. Dann diese Schläge, die ganz in der Nähe des Schiedsrichters waren, mit Augenkontakt. Ja, muss man nicht drüber diskutieren, diese Disqualifikation dann auch für das ganze Turnier folgerichtig und konsequent. Es könnte auch noch eine Disqualifikation oder eine Sperre folgen. So wie ich die ATP kennengelernt habe, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, wie das Nick Kyrgios mal bekommen hat, eine Sperre auf Bewährung, dass man sich gut benehmen muss praktisch. Alex Zverev ist, glaube ich, gut beraten, jetzt erstmal ein paar Wochen nicht öffentlich aufzutreten. Hat er ja auch in seiner Entschuldigung, das muss man natürlich auch sagen, mal wieder auf Instagram eine lange Nachricht geschrieben in der Story. Mit Hilfe seines Teams bestimmt, was man ja dann auch macht in diesen Momenten, sich zurückzuziehen ein paar Wochen. Und ich bin gespannt, wenn er nicht gesperrt wird, wann er wieder auftaucht. Vielleicht Monte Carlo erst zur Sandplatzsaison dann wieder. Ich weiß nicht, ob er nach Amerika fliegen sollte, auch wenn es da viele Punkte gibt. Aber das sind jetzt nur Spekulationen von meiner Seite oder Ratschläge kann ich ja eh nicht geben. Als Journalist will ich auch nicht. Das ist nur meine persönliche Einschätzung. Und jetzt euch ganz viel Spaß mit einer Stunde mit Marvin Möller, Folge 67. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße.
Hallo, liebe Advantage-HörerInnen und liebe Patreons, zu Folge 67 dieses Interview-Podcasts. Ich versuche ja immer, am zeitlichen Puls des Erfolgs zu sein. Und manchmal gelingt es mir auch. Und deswegen habe ich einen aktuellen Turniersieger wieder mal in den Podcast eingeladen. Es ist der zweite Besuch. Ich bin verbunden, wahrscheinlich nach Hamburg, mit Marvin Möller. Hallo, guten Abend.
Ja, schönen guten Tag. Hamburg ist richtig. Schön, dass ich dabei sein kann.
Danke für die Zusage. Ihr Tennisfreaks kennt natürlich Marvin Möller, mittlerweile 23 Jahre alt, als immer noch eines der bekanntesten deutschen Talente. Und wir haben schon mal das Vergnügen gehabt, eine lange Karrierefolge aufzunehmen. Ich habe es vorhin noch mal nachschauen müssen. Wir haben es im Vorgespräch gerade schon thematisiert. Es war Folge 19 und es war im November 2020. Das heißt, es ist schon mehr als ein Jahr her. Wir werden heute ein bisschen aktuell sprechen. Wir werden noch mal ganz viel über die Anfänge, Karriere, Höhen und Tiefen, auch Verletzungs Sorgen und alles, was man über Marvin Möller wissen muss, wissen will, der googelt einfach mal Advantage Podcast Marvin Möller, da kommt sofort die Folge 19. Das nur mal vorneweg. Ansonsten habe ich es ja vorneweg genommen, Marvin. Dir geht es wahrscheinlich ganz gut nach dem Turniersieg, ne? Du hast ein Future-Turnier gewonnen am Wochenende.
Ja, also zurzeit geht es mir super. Mit so einem Sieg im Rücken ist das natürlich immer ein schönes Gefühl, auch gerade zum Anfang des Jahres. Ist das gut, dass sich die Vorbereitung ausgezahlt hat und macht natürlich auch ja, Freude auf mehr in dem Jahr und dass man da hoffentlich weiterhin dran anknüpft.
Sehr gut. Ein paar sportliche Details für euch zum Feedback. Marvin hat das Jahr 2021 sehr stark beendet auf seinem Niveau mit zwei Future Finals, die er verloren hat, was er jetzt sozusagen korrigiert hat in 2022. Er hat das Turnier auf deutschem Boden an der Base in Oberhaching gewonnen, hat unter anderem auch in der ersten Runde Max Rehberg geschlagen, der auch schon mal im Podcast zu Gast war. Niedrig geranktere Spieler geschlagen, aber den Future-Titel nimmst du auf jeden Fall weg. Du bist mit, nicht weg. Du bist jetzt auf 487 gerankt. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet, wenn wir mal überlegen, worüber wir damals im November 2020 gesprochen haben, dass du deine Handgelenksverletzung überwunden hast nach vielen Problemen. Du hast gesagt, Anfang letzten Jahres warst du nicht so zufrieden. Jetzt hast du das Jahr stark beendet und hast stark weitergemacht. Warst du denn die ganze Zeit verletzungsfrei und waren es eher spielerische Probleme, dass es zwischenzeitlich so lief? Nimm uns mal ein bisschen mit, hol gerne mal ein bisschen aus.
Ja, also fit war ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall die meiste Zeit. Es gibt ja immer mal so ein paar kleine Wehwehchen, aber da war auf jeden Fall keine größere Verletzung dabei. Und ja, man kann sagen, dass es eher spielerisch ein bisschen gehakt hat, sagen wir es mal so. Also ich habe ja auch ja das Jahr 2020 war das dann ja mit dem Challenger in Eckental sehr gut beendet.
Ja, ich
Da war
erinnere
ja aber
mich.
immer noch so dieses ganze ja, Corona-Zeugs ein bisschen extremer, wo man immer noch so extreme Reisebeschränkungen und sowas hatte, sodass ich mein Jahr erst im Februar irgendwann starten konnte. Und da war dann so ein bisschen der Match-Rhythmus, sage ich mal, weg. Dann habe ich das Jahr nicht gut gestartet, habe mir da dann bei einem Turnier auch ein bisschen die Hüfte verdreht, dass man da so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Und es hat dann so ein bisschen ja, was heißt Lauf in der Abwärtsspirale genommen, aber es lief auf jeden Fall nicht optimal, muss man sagen. Ich habe nicht viele Matches gewonnen. Dementsprechend ist das Selbstvertrauen auch ein bisschen runtergegangen und hat so eigentlich zu einem ziemlich unbefriedigenden Start in die Saison 21 geführt. Und das hat sich auch immer so ein bisschen durch die Saison gezogen. Ich habe dann immer mal vereinzelt, sage ich mal, aufblitzen lassen, dass der gute Tennisspieler auch noch in mir steckt. Mit dem Halbfinale in Braunschweig war das zum Beispiel. Oder mal ein Halbfinale beim 25er in Trier. Auch mal ein Viertelfinale. Aber das war im Endeffekt jetzt nicht unbedingt das, was ich in dem Jahr erreichen wollte, das muss man so sagen. Und da finde ich, habe ich mich die meiste Zeit des Jahres schon, ja, also was heißt unter Wert verkauft? Ich meine, im Endeffekt muss man sagen, wenn man den Großteil des Jahres nicht unbedingt so gespielt hat, wie man sich das vorstellt, dann ist das im Endeffekt auch irgendwie so ein bisschen das Niveau. Aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich habe da nicht das Maximum rausgeholt. Ich habe mich selbst ein bisschen blockiert, war im Kopf nicht frei, habe eher so ein bisschen gespielt, um ja nicht zu verlieren und nicht fürs Gewinn gespielt. Und dann ja, ist so eine Saison, sage ich mal, zustande gekommen, die ich zum Glück dann gegen Ende hin noch ein bisschen korrigiert habe. Und ja, jetzt sind wir in 22. Da habe ich zum Glück da weitergemacht, wo ich Ende des Jahres aufgehört habe und konnte jetzt hier dann meinen zweiten Future-Titel ist es ja direkt am Anfang einfahren.
Sehr gut. Ich habe bewusst mal eine offenere Frage gestellt, um das von dir mal ein bisschen einordnen zu lassen, weil du ja doch noch jetzt auch in einer Turnier- und Ranking-Position bist, wo auch meine HörerInnen nicht jede Woche up to date sind. Deswegen fand ich das ganz angenehm. Career High ist 421 im Oktober letzten Jahres gewesen, also als es dann auch wieder berghoch ging. Jetzt stehst du gerade auf 487. Das ist immer ein bisschen schwer greifbar. Du bist jetzt 23 Jahre alt. Würdest du sagen, du bist gerade da, wo du hingehörst, ranking-technisch? Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage, aber das ist vielleicht die nächste Einordnung. Oder bist du total unter Wert? Würdest du sagen, du solltest eigentlich schon zwischen 200 und
Nee, ich,
300
also
sein?
ich, also ich finde, man kann immer schwer sagen, dass man unter Wert ist. Ich meine, im Endeffekt hat man im letzten Jahr Punkte gesammelt und die Punkte ergeben im Endeffekt das Ranking. So kann man, ich finde, also das Ranking lügt in dem Sinne eigentlich nicht. Man muss natürlich sagen, dass das Ranking schon noch ein bisschen verzerrt ist, finde ich, weil ja einige Leute auch noch aus den Punkten von 2019 profitieren.
Darauf wollte
Und
ich hinaus, ja.
da war ich ja das ganze Jahr verletzt und habe somit nicht einen Punkt. Aber im Endeffekt hatte ich im Jahr 2021 Chancen, Punkte zu sammeln. Und ich habe jetzt so viele Punkte gesammelt, dass ich jetzt auf 487, was du gesagt hattest, was glaube ich, stehe. Ich glaube, mit dem Erfolg jetzt komme ich noch ein bisschen weiter nach oben.
Aber das ist noch gar nicht eingerechnet.
Ich glaube, das ist noch nicht eingerechnet. Also auf
Ah,
jeden
okay.
Fall nach meiner Planung, so als ich vor dem Finale mal geguckt hatte, müsste es da eigentlich noch ein bisschen nach oben gehen. Ich glaube, so Richtung 440, 450 oder sowas. Und ja, also da stehe ich halt. Und das sind die Punkte, die ich mir zusammengesammelt habe. Ich würde natürlich sagen, oder ja, oder ich hoffe, dass es noch für deutlich mehr reicht. Also deswegen mache ich das ganze Jahr, dass ich noch weiter nach oben komme. Und ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass ich mehr Potenzial habe, als auf Ranking 440 der Welt zu stehen. Oder 421, wo ich ja schon mal stand. Also da bin ich
400,
überzeugt von.
441. Ich habe gerade mal Google Live gemacht, Live-Ranking. 441
Okay.
plus 15 Punkte.
Ja, also 441 bin ich dann
Oberhaching ist,
jetzt.
genau, Oberhaching ist eingerechnet.
Ja, und deswegen finde ich das immer so, dieses unterbewertet, finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber wenn man mich fragt, ob ich mich in Zukunft höher gerankt sehe als 441, dann sage ich auf jeden Fall ja. Also da denke ich schon, dass ich auch wenn das letzte Jahr jetzt nicht unglaublich lief, gezeigt habe, dass ich gegen Leute gewinnen kann, die deutlich höher gerankt sind, auch in den Top 200 teilweise. Und ich denke, wenn ich da ein bisschen mehr Konstanz in mein Spiel bekomme und das regelmäßig umsetze, wozu ich in der Lage bin, dann denke ich, dass ich da auf jeden Fall höher in der Weltrangliste stehen werde in Zukunft.
Das sagen ja auch so viele Spieler, je nachdem auch unabhängig davon, wo sie stehen, dass es nicht dann darum geht, was man in der Spitze spielen kann, sondern was man halt im Mittel spielen kann, übers Jahr verteilt abrufen kann. Das hat auch Wally Massur, Daniel Massur, Grüße an der Stelle, der ist auch Patreon im Übrigen, der hört das wahrscheinlich fleißig, wenn er irgendwo hinreist meistens, Grüße an der Stelle, auch schon ganz oft gesagt, dass es halt darum geht, dann auch, was ist an den schlechten Tagen, wie kann man dieses konstante Niveau abrufen, ne? Das ist, glaube ich, auch so eine Sache.
Auf jeden Fall, ja. Also, das ist jetzt kein Geheimnis im Tennis, würde ich sagen, dass du nicht immer dein Maximum in den Matches spielen musst. Das ist ganz klar. Also, ich meine, wenn man, es gab ja auch mal so eine Statistik, wie viele Punkte Djokovic zu der Zeit, wo er eigentlich alles gewonnen hat, übers Jahr verteilt, ja, gewonnen hat. Das waren irgendwie gefühlt, glaube ich, 55% oder so, die er an Punkten übers gesamte Jahr gewonnen hat. Also,
Gegen
das
die
ist,
Gegner, also in einem jeweiligen Match, also
ja.
5% mehr als der jeweilige Gegner
Ja.
gewonnen hat, ja.
Und deswegen heißt es auf jeden Fall, dass du nicht immer dein Top-Level spielen musst. Und da bin ich schon bei Wally auf jeden Fall, wenn er sagt, dass man ein ordentliches Level konstant abrufen muss. Das ist auf jeden Fall richtig. Also du musst nicht immer in jedem Match dein Top-Level spielen, um nach oben zu kommen, sondern du musst halt Konstanz beweisen und regelmäßig gute Leistungen in den Turnieren abrufen. Und da helfen dir, also natürlich helfen dir solche Ausreißer auch mal. Aber wenn man das jetzt auch so ein bisschen mit meiner Saison vergleicht, wenn ich ein Halbfinale in Braunschweig spiele und den Rest der Saison einfach nicht wirklich viel gut spiele, dann kommst du auch nicht nach oben. Also du musst halt Woche für Woche ein konstant ordentliches Level abrufen und dich da dann halt nach oben spielen.
Ja, definitiv. Ganz interessant, weil ich hier gerade aufgerufen habe, Micha Zverev ist der nächste Deutsche, 11 Plätze vor dir.
Ja, stimmt, ja, das hatte ich auch gesehen, als ich aufs Ranking geguckt habe.
Ja, Micha ist mehr Manager als Spieler momentan seines Bruders. Wenn ich es gerade erwähne, Stichpunkt Elefant im Raum. Wir nehmen, liebe Hörerinnen, auf am Mittwoch, den 23. Februar um 17:45 Uhr ist es gerade. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Ich habe auch, wenn ihr diese Folge gerade hört, schon im Vortalk ein bisschen thematisiert und eingeordnet, was da passiert ist. Deswegen, du musst dich nicht dazu äußern, wenn du nicht möchtest. Aber ich frage mal anders. Hast du schon mal auf deinem Niveau, auf Future Challenger-Ebene jemanden so Richtung Schiedsrichter ausrasten sehen?
Live habe ich es noch. Also, ja, okay, also ich muss schon sagen, ich habe schon auch einige Leute ausrasten sehen, auch ein bisschen auf extremere Art und Weise. Wiederum, dass jetzt jemand gegen Schiedsrichterstuhl schlägt, das noch nicht. Das habe ich, wenn dann mal im Internet gesehen. Also, das gab es auf Future-Ebene auch schon mal, dass da ein paar Leute wirklich ja, die Kontrolle ein bisschen zu viel verloren haben. Aber häufig kommt das jetzt nicht vor, würde ich sagen. Oder ich habe es auf jeden Fall noch nicht so häufig mitbekommen. Aber ich meine, wenn es beim Future passiert, dann schlägt das natürlich auch nicht solche Wellen, als wenn es beim 500er
Nee.
ATP in Acapulco passiert.
Ich wollte gerade sagen, dass der Schlüssel ist ja die Aufmerksamkeit, die Alexander Zverev zuteil wird, die Ranking-Position, die er hat. Und als Topstar, als langjähriger Top-Ten-Spieler, der er nun mal ist, ist das natürlich auch ein Verhaltensmuster. Also ich war auch schon auf ein paar kleineren Turnieren und das ist ja auch im Amateurbereich so. Also ich kenne es aus dem Tischtennis so gefühlt, je höher Klassiker du spielst, desto fairer wird es ja eigentlich, weil die Leute sich mehr unter Kontrolle haben. So, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Dementsprechend habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht auf Future-Ebene eher mal noch so krasse Ausraster gibt, aber auf diesem höchsten ATP-Bereich halt nicht mehr. Aber ja, ich habe es im Vorgespräch schon eingeordnet, das hast du jetzt nicht gehört. Ich habe halt, also es ist halt ein absolutes No-Go und das war halt nochmal irgendwie auch so. Ich habe es heute auch getweetet, nochmal ein öffentlicher Beweis, dass er halt ein Aggressionsproblem hat. Auf jeden Fall, vorsichtig formuliert. Und dass er da vielleicht mal jetzt mit einer längeren Pause in sich geht und mit seinem Team da vielleicht auch mal an den einen oder anderen Hebel ansetzt, weil man kann das ja auch man muss ja nicht unbedingt zum Psychologen gehen, aber man kann das auch mit Mentaltrainern arbeiten, weil im Endeffekt, das ist das Krasse, das ist für ihn eigentlich ein unbedeutendes Doppelspiel, ne? Also es war jetzt kein Grand Slam-Halbfinale, wo er betrogen worden ist.
Also ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass das zu so einer Reaktion geführt hat in dem Doppel. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt, also das war irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung, glaube ich, im Tiebreak. Ich bin da gar nicht genau im Film. Ich hatte das Video gesehen auf Instagram irgendwann. Und ja, also ich habe mich auch gewundert, dass es im Doppel passiert. Irgendwas muss ihm da ganz schön gegen Strich gegangen sein. Aber ja, ich möchte mich da jetzt auch nicht zu viel zu äußern, weil man weiß
Alles
ja auch
gut.
nie, was da alles im Hintergrund abläuft, was jetzt genau zu dieser Reaktion geführt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alles jetzt super bei ihm läuft und so, weil sonst passiert ja so eine Reaktion nicht. Irgendwas muss ja dazu ge geführt haben. Und finde ich, wenn ich da jetzt nur so ein Halbwissen habe, möchte ich da jetzt nicht irgendwie zu sagen, nee, das geht gar nicht oder ihn da irgendwie in Schutz nehmen. So, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich da einfach nicht die Gründe kenne, wieso es jetzt genau zu dieser Reaktion kam. Also ich kann mir
Vollkommen,
nicht vorstellen,
ja.
dass der einzige Auslöser jetzt diese Schiedsrichterentscheidung war in dem Doppel. Da muss
Vollkommen
meiner Ansicht
okay.
nach gefühlt noch irgendwas
Ja,
anderes
ja.
sein.
Da hast du wahrscheinlich auch schon den richtigen Riecher. Es ist einfach total kompliziert. Falls ihr das Intro übersprungen habt, hört es euch gerne nach dem Interview nochmal an. Ich habe versucht, das ein bisschen aufzubröseln. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber es ist durchaus so, dass ich ihn ja seit 6 Jahren verfolge und auch öfter sehe, wenn die Kameras aus sind. Und ja, hört euch das einfach mal an. Marvin hat bestimmt auch recht, dass alleine zwei blöde Auscalls in einem Doppel-Zweitrunden-Match für einen Einzel-Top-10-Spieler dürfen kein Grund sein, so auszurasten auf der einen Seite. Andererseits, ja, wenn man da ein Problem hat, reichen manchmal auch kleine Sachen. Aber gut, ich wollte es eigentlich später erwähnen, aber jetzt, wo ich das gerade mit dem Ranking mit Micha gesehen habe, habe ich es gerade eingefädelt. Kommen wir zu dir zurück. Wir waren dabei, das einzuordnen, wo du gerade bist. Ich habe das ein bisschen vorbereitend so eingeordnet, weil ich wissen möchte, wir hatten damals ja auch darüber gesprochen, wie viel Zeit möchtest du dir geben, wann möchtest du wo sein. Wenn wir jetzt auch gerade, wo wir das mit Zverev angesprochen haben, wie geht es dir denn als Mensch und als Tennisprofi? Bist du da, wo du sein willst? Bist du richtig krass motiviert? Gab es ein Tief letztes Jahr, wo du sagst, ey, das kann doch alles nicht wahr sein, ich habe doch das Potenzial für 250 und jetzt krebs ich hier noch rum. Bist du zufrieden mit deinem Umfeld? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Fangen wir mal an, bist du zufrieden mit deinem Umfeld?
Also jetzt zurzeit bin ich sehr zufrieden mit meinem Umfeld. Also ich bin ja jetzt auch gegen Ende des Jahres wieder zurück nach Hamburg gegangen und habe hier so ein bisschen ja zu den Leuten, die mich einfach seit klein auf kennen, auch ein bisschen wieder den Kontakt gesucht und arbeite jetzt ja im Tennisbereich mit Julian Reiß da auch intensiver zusammen,
Habe ich
auch im
gehört, habe ich gehört.
Fitnessbereich, Physiobereich und im mentalen Bereich habe ich da halt jetzt die Leute um mich rum, mit denen ich früher auch gearbeitet habe, die mich einfach gut kennen und die auch ja, einen unglaublichen Einsatz einfach aufbringen, unglaublich motiviert sind, mich auch direkt wieder, als ich zurückgekommen bin, mit offenen Armen empfangen habe, ja, mich da einfach unglaublich gut aufgenommen haben. Auch der Hamburger Tennisverband hat direkt die Unterstützung angeboten, wo ich auch sehr dankbar für bin, was nicht selbstverständlich ist. Thomas Schiadone war da auch sehr, sehr engagiert oder ist es immer noch. Und das ja, bedeutet mir persönlich auch unglaublich viel, muss ich sagen, weil das ist nicht selbstverständlich, wenn man von irgendwo wieder nach Hause kommt, dass da so viele Leute ja parat stehen und die Hilfe anbieten und das auch wirklich halt nicht immer nur ihren eigenen Vorteil darin sehen, sondern das einfach auch machen, weil sie mich als Menschen schätzen und an mich sportlich glauben. Da bin ich fest überzeugt von, dass das bei den Leuten in meinem Team oder die Leute, die es jetzt gerade für mich einsetzen, so ist. Und das gibt dann natürlich halt auch irgendwie so eine Sicherheit und auch ja so ein Selbstvertrauen. Und das macht halt einfach Spaß, mit solchen Leuten dann auch jetzt wieder zusammenzuarbeiten. Und da bin ich über das Team, was ich jetzt gerade um mich rum habe, extrem glücklich. Ja, das ist
Kannst
wirklich perfekt.
du, cool. Kannst du der Vollständigkeit halber nochmal sagen, wo du in der Zwischenzeit warst, dass die HörerInnen das einschätzen können, von wo du praktisch zurückgekehrt bist?
Ich war in Hannover, die letzten 1,5 Jahre waren das, glaube ich, da an dem Bundesstützpunkt. Das war auch eine gute Zeit. Also das Team da auch war extrem engagiert. Auch Jan Feldhus und auch Hannes im Fitnessbereich, die haben sich da alle reingehängt, super Mühe gegeben und ich habe mich da auch überhaupt nicht schlecht behandelt gefühlt. Also nur weil ich mich jetzt über das neue Team so extrem lobend geäußert habe, soll das jetzt nicht heißen, dass ich in Hannover irgendwie eine schlechte Zeit hatte oder da mit den Trainern nicht zufrieden war oder die sich nicht eingesetzt haben. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen und es ist mir auch wichtig, dass das klargestellt ist. Wir haben da sozusagen halt wirklich alle unser Bestes gegeben, probiert, Lösungen zu finden, aber die Ergebnisse waren dann im Endeffekt halt nicht unbedingt so, wie man sich das vorgestellt hat. Und ja, also da gab es jetzt keine persönlichen Gründe oder so, wie man so man sagt, das hat jetzt nicht funktioniert. Es hat halt auf dem Platz einfach nicht ganz gepasst. Wiederum ich mich da trotzdem auch menschlich und spielerisch weiterentwickelt habe, meiner Ansicht nach, und auch einfach viel gelernt habe, was mir gut tut, was mir vielleicht nicht so gut tut. Ich hätte da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen klarer kommunizieren müssen. Aber ich habe da einfach viel mitgenommen aus der Zeit. Somit würde ich die auch auf jeden Fall als wertvoll bezeichnen. Aber ich bin auch jetzt halt froh, wieder in der Heimat zu sein und von so einem guten Team umgeben zu sein.
Back to the roots sozusagen. Du hast in deiner ersten Antwort auch durchblicken lassen, habe ich mir gemerkt, habe ich mir eine kleine Notiz gemacht, gespielt, um nicht zu verlieren, zwischenzeitlich,
Ja.
hattest du gesagt. Ist dir das, also wenn man Tennis spielen kann, wenn man die Technik hat, sagen wir mal so, wenn man die Technik hat, um Top 250 zu stehen an einem guten Tag, reicht es dann schon, wenn man zu seinem Back to the Roots Umfeld geht und die einem praktisch eine Kopfblockade lösen? Ist das so einfach, wenn ich das so formuliere? Oder war das mehr als harte Arbeit oder ihr seid nochmal in die Technik eingestiegen? Also wie sind die drei Future-Finals fast am Stück zustande gekommen?
Ich denke schon, dass da der Kopf eine extrem große Rolle spielt, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass ich mich im letzten Jahr, ja, wie soll man sagen, extrem gut unter Wert verkauft habe in manchen Bereichen, weil ich da einfach vom Kopf überhaupt nicht frei war. Also wirklich dieses Spielen, um nicht zu verlieren, das war wirklich halt ein Hauptbestandteil leider. Und so ist es halt nicht möglich, erfolgreich Tennis zu spielen. Und da ist es, denke ich, schon jetzt der Hauptgrund, wieso ich jetzt so erfolgreich gespielt habe in der letzten Zeit oder auf der Future-Ebene, dass man da einfach im Kopf freier ist und halt wirklich das macht, ja, wozu man in der Lage ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von einem auf den anderen Tag das Tennisspielen ganz neu erlernt haben. Natürlich haben wir auch an gewissen Sachen gearbeitet, ein bisschen die Spielausrichtung verändert und an ein paar Sachen gefeilt, das ist klar. Aber
Magst du
ich
ein
denke
Beispiel
schon, dass
geben, wenn du möchtest?
ja einfach wieder ein bisschen mehr die, ich sag mal, offensivere Spielausrichtung mit dem Weg ans Netz. So, das ist einfach eine Sache, die wir da mehr trainiert haben und da
Transition.
viel, ja, so kann man das sagen, in Fokus gerückt haben, was mir für mein Spiel einfach ein gutes Gefühl gibt. Und dann spielt natürlich aber, wie gesagt, der Kopf einfach eine große Rolle, dass man sich auch zutraut, das zu machen. Und das ist, denke ich, schon der Hauptgrund, wieso das jetzt so erfolgreich lief in der letzten Zeit.
Sehr gut. Kratzt du dir manchmal ein bisschen am Kopf, wenn du 18-Jährige so durchstarten siehst wie Carlos Alcaraz?
Nee, würde ich, also ich, nee, nicht, ich kratze mir da nicht am Kopf. Also ich habe da einen riesen Respekt vor den Leistungen. Das auf jeden Fall. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich da sitze und sage, boah, scheiße, wieso bin ich jetzt nicht da? Oder wieso kann er das jetzt schon so gut? Ich denke, es gibt da einfach ein paar Leute, die Ausnahmen sind. Und ich denke, Carlos Alcaraz gehört da auf jeden Fall dazu. Ich denke, das ist außergewöhnlich, was er in seinem Alter leistet. Und ich denke, dass ich da einfach auch vielleicht ein bisschen anderen Weg gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit seiner schulischen Laufbahn aussieht, ob er sich darauf konzentriert hat oder nicht.
Ja, nein.
Das, also,
Die
wenn er
Antwort ist
das
nein.
nebenbei, ich wollte gerade sagen, wenn er das nebenbei auch noch gemacht hat, dann ziehe ich meinen Hut noch mehr als ohnehin schon. Aber wenn du natürlich so durchstartest, dann brauchst du die vielleicht auch nicht mehr. Aber mir war das halt wichtig oder meinem Umfeld, meiner Familie auch, dass das gemacht wird. Ich denke auch, dass das richtig war. Ich war dann natürlich auch direkt erstmal 2 Jahre raus mit der Verletzung, dann
Yes.
wenn ich in der Corona-Zeit, nicht, dass, wenn das alles nicht gewesen wäre, ich jetzt in den Top 10 stehen würde, nicht, dass das so aufgenommen wird, aber es gibt halt einfach ein paar Leute, die haben halt einfach extreme Extras und rufen die auch schon in so einem frühen Alter ab, und da ist so ein Alcaraz oder so ein Sinner, da sind das halt einfach schon außergewöhnliche Spieler, und da ist halt nicht jeder zu entstande, meiner Ansicht nach.
Ja, voll. Das ist ein geringfügiger 0,0001%-Satz. Wenn man mal auch guckt, zum Beispiel Felix Auger-Aliassime war der beste 18-Jährige, als zum Beispiel auch Rudi Mollecker 18 war. Die sind ja selber Jahrgang. Rudi war damals der zweitbeste 18-Jährige in der Weltrangliste, ja, so rund um 180 und so. Und auch mit viel Talent oder so, mit ein paar falschen Entscheidungen. Rudi war ja auch vor ein paar Wochen erst hier im Podcast, ein paar Sachen auch sich selbst hinterfragt. Muss man mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber ich frage nämlich auch gar nicht so sehr wegen dir. Das sind halt diese krassen Überflieger. Aber es war ja durchaus auch ein bisschen so, du wurdest nie so ganz krass gehypt, aber du wurdest natürlich auch ein bisschen gehypt mit 18, 19, 17, 18, 19. So habe ich es zumindest damals als ganz junger Journalist in Erinnerung. Ich wollte dich gerne mal fragen, jetzt mit vier, fünf Jahren Abstand, wie du diese Zeit von damals betrachtest, wenn du heute Anfang 2022 darauf blickst. Oder vielleicht war es auch gar nicht. Vielleicht sag ich, es war gehypt und du hast es gar nicht so empfunden. Kann auch sein.
Also, was heißt jetzt gehypt? Also ich denke schon, dass der Fokus im deutschen Tennis auf gewisse Art und Weise auf mir lag. Das denke ich auf jeden Fall. Weil ich ja auch Top 10 bei den Juniors stand. Und das haben wir jetzt, also zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, Rudi war, glaube ich, in den Top 10. Ich weiß nicht, wer das sonst noch geschafft hat. Also ja, Sascha natürlich.
Ich weiß gar nicht, ob Sascha in den Top 10 war. Der hat die Australian Open gewonnen bei den Juniors und hat dann relativ schnell Herren gespielt. Aber er war natürlich auch gut, ein guter Junior. Wer einen Slam gewinnt bei den Juniors, ist ja genauso wie Top 10.
Das auf jeden Fall. Und ich denke schon, dass da der Fokus auf mir lag. Ich habe das da aber jetzt nicht als so ein extremes Hypen wahrgenommen. Also es war wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, weil ich da halt meine Schule zu Ende gemacht habe und gerade angefangen habe, meine ersten Erfolge zu feiern auf der ITF-Tour. Aber ich habe das jetzt nie als so einen extrem Hype wahrgenommen, dass sich da alles um mich dreht oder sowas. Das war jetzt nicht der Fall.
Gute Einordnung. Wie nimmst du deine Gleichaltrigen wahr auf dem Niveau, wo du dich gerade befindest, Future Challenger? Ich habe immer den Eindruck, dass du sehr vernünftig und schon erwachsen rüberkommst. Wie ist es denn auf der Tour? Gib doch mal gerne ein paar Insights. Regen dich dort eher die Verhaltensmuster auf und du denkst dir, könnt ihr bitte alle mal ein bisschen professioneller sein oder bist du happy, so wie es ist? Wie ist es denn auf so einem Standard-Future-Turnier momentan? Hoffentlich am Ende der Pandemie momentan?
Also ich bin da eigentlich relativ bei mir, muss ich sagen. Also ich denke schon, dass ich da im Kopf relativ weit bin und auch was die Professionalität und Disziplin angeht, denke ich schon, dass ich da auf jeden Fall weit vorne dabei bin, weil ich denke, dass ich das schon alles sehr, sehr gewissenhaft mache und auch vielleicht ein paar Sachen mache, wozu jetzt die anderen Spieler nicht so Bock haben. Wiederum, ich schon finde, dass sich das gesamte Level so, wenn ich jetzt auch vor die Corona und meine Verletzungszeit gucke und danach, also vielleicht habe ich das damals als jüngerer Spieler auch einfach nur mit anderen Augen wahrgenommen, aber ich habe schon das Gefühl, dass das da auch um einiges professioneller geworden ist und das Level auch einfach höher geworden ist, weil es da einfach, also jetzt sind die natürlich auch alle ein bisschen stärker, die besetzt, die Turniere, das ist vielleicht auch ein Grund, aber früher hast du schon immer noch mal einen gesehen, der dann irgendwie 6-7, 1-6, dann hat er nach dem 0-2 im zweiten, hat er dann nicht mehr so viel Bock und lässt dann ein bisschen laufen. Oder hier ist mal jemand, der ein bisschen Halbgas gibt. Das war früher, fand ich, schon öfters der Fall. Und ich finde, das sieht man jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also da ist schon jeder echt auf jeden Fall auf dem Platz. Das, was ich da sehe, ziemlich professionell und die geben schon Gas, finde ich. Also da, ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie das ist, wenn die zu Hause sind, ob sie da eher faul auf der Couch liegen oder nicht. Aber sobald es um die Punkte, um die Matches geht, sehe ich da jetzt eigentlich wenig Leute, die da irgendwie einen Tourismus an den Tag legen oder abschenken oder irgendwas. Also ich finde schon, dass da sich das Future-Level auf jeden Fall nach oben geschraubt hat. Vom Spielerischen, aber auch von der Professionalität.
Das ist ja eigentlich eine gute Message, weil wenn man sagt, hier Halbgas und so, dann ist man ja auch auf dem Level Future und weiter unten auch ganz schnell mal hier bei zwielichtigen Sachen wie Sportbetrug oder Matchfixing, was es ja leider nachweislich auch
Ja.
gibt. Da weißt du, da bin ich auch vorne dabei, darüber zu berichten, leider immer mal wieder. Aber ist ja gut, wenn es, also jetzt auf den deutschen Turnieren sowieso nicht, je größer die Öffentlichkeit ist, desto schwieriger ist es, sollte man meinen. Aber ist ja gut, wenn dieses Level irgendwie, ja, zumindestens, wenn das deine Beobachtungen sind. Hast du denn eigentlich gerade Probleme, deine Turnierplanung ordentlich zu vollführen? Also aufgrund dessen, dass immer die Cuts sehr weit oben sind, aufgrund der weniger Corona-Turniere, also im Vergleich zu den Damen ist es ja fast noch paradiesisch bei euch. Meine Einschätzung.
Ich weiß überhaupt nicht, wie es bei den Damen ist. Da bin ich nicht so drin in der Szene, muss ich sagen.
Nicht so gut. Ich erzähl mal und danach werde ich sagen, wie es bei den Damen aussieht. Ich hatte mal hier was
Also,
aufgeschrieben.
ich fand jetzt schon, dass es im Januar und auch jetzt selbst noch im Februar, also ich finde, die Turniere sind schon sehr, sehr stark besetzt. Also mit 480 oder was ich stehe, war ich jetzt bei einem 15er an 7 gesetzt oder so. Es gab auch mal einen 15er, wo ich vielleicht gar nicht gesetzt gewesen wäre. Und auch wenn ich mir jetzt die Futures in Portugal, da hatte ich mir die Listen mal angeguckt, wo der Cut teilweise auch fürs Hauptfeld bei 420 ist. Da finde ich schon, dass die Turniere extrem stark besetzt sind zurzeit. Was mit Sicherheit auch daraus resultiert, dass es einfach nicht so viele gibt zurzeit wie früher. Man muss natürlich auch sagen, dass wir noch ein bisschen Anfang des Jahres sind und ich glaube, das löst sich jetzt gegen, ja, in den nächsten 2, 3, 4 Wochen oder in den nächsten Monaten ein bisschen auf. Dass es da wieder mehr Turniere gibt und sich die Besetzung dann auch ein bisschen relativieren, weil ich glaube, wenn ich mich so an die Zeit früher erinnere, wo ich 18, 19 war, wenn du da 480 standest, da warst du eigentlich, soweit ich das im Kopf habe, warst du da eigentlich an 2 oder 3, vielleicht sogar auch an 1 sicher gesetzt. Und da warst du teilweise auch, wenn du 1200 standest im Hauptfeld und das ist jetzt zur Zeit auf jeden Fall in ganz weiter Ferne.
Ja.
Und bei mir ist es okay von der Planung. Also ich meine, ich stehe 480, ich komme auf jeden Fall in die Hauptfelder und kann somit eigentlich die Turniere spielen, die ich möchte. Also das ist schon nochmal ein anderes Thema, als wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, 900 oder sowas stehst, oder 1200, da kommst du wahrscheinlich teilweise nicht mal in die Qualis rein. Und das ist dann schon zäh. Also ich meine, ich weiß auch, der eine Italiener, gegen den ich jetzt im Halbfinale gespielt habe, der in der Quali war, der hat auch schon im Finale beim 25er dieses Jahr gespielt. Er muss aber trotzdem in der Quali starten und gewinnt, glaube ich, insgesamt 6 Matches und kriegt dann halt nachher 4 Punkte raus, so, ne? Und
Und der
kommt dann wahrscheinlich
Franzose, der
20.
Franzose, der Franzose im Finale war auch blutjung, ne? Das war ein 18-Jähriger.
Der war jung, ja, der ist über das Junior-Ranking noch reingekommen.
Ah ja.
Der hätte sonst auch Quali spielen müssen. Also, es ist schon zäh, finde ich, jetzt gerade am Anfang des Jahres, aber ich glaube, dass sich das relativieren wird. Und ich bin, wie gesagt, in einer relativ komfortablen Situation, dass ich die Turniere auf jeden Fall spielen kann. Und ja, das Level ist halt hoch, aber im Endeffekt ist ein hohes Level ja auch gut, dass man sich da messen kann und sich dann auch gut verbessern kann, sagen wir es mal so.
Zurück zum Eingang der Frage. Ich hatte vor 7 Tagen auf Twitter was retweetet. Es ist so, dass auf dem höchsten Niveau, also Stand 16. Februar, war es so, dass es 2022 15 ATP-Events gab und nur 7 WTA-Events. Und die Tara Moore, das ist eine sehr engagierte Spielerin, auch etwas auf dem unteren Niveau, die auch viel tweetet und auf die Ungleichmäßigkeiten aufmerksam macht. Sie hat geschrieben vor 6 Tagen, the second highest event after it is a 60K, also 60.000 Turnier. We have had no ITFs higher than a 60K so far this year and won't until April the 4th. There are only 7 scheduled ITFs so far on the calendar higher than a 60K up until 4. Juli. Und dann hat sie die WTA und die ITF verlinkt und hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Also da sieht es bei den Herren schon ein bisschen besser aus, ja. 7 ETF-Turniere
Ja.
bis Juli ist, da kannst du dir vorstellen, wo da dann der Cut ist.
Ja, also aber die 7 ITF-Turniere, die dann sozusagen in Richtung 60.000er oder sowas gehen, oder?
Höher als 60k,
Höher
genau. Also
60.000, ja.
in diesem Ding zwischen 60k und WTA-Ebene praktisch, ja. Ja. Bei den Damen ist es ja ein bisschen anders als mit den Challenger und Futures, ja.
Das heißt sozusagen, ja, okay, 60.000 wäre auch schon Challenger, ansonsten sind das halt 80.000er sozusagen wäre ja ein Challenger 80er oder sowas bei
Ja,
uns
genau, so kann
wahrscheinlich,
man das
oder?
ungefähr. Also ich bin auch nicht der beste Experte dafür, aber ich glaube, so ist es ja. Also unter Gewähr.
Und ja, also ich, wie gesagt, ich kenne mich, nur es gibt jetzt auch
Ja,
nicht
ist auch
massig
nicht kriegsentscheidend.
Challenger zur Zeit, ne?
Ist auch
Also
nicht kriegsentscheidend, ja, aber.
das muss man auch sagen, dass wenn ich jetzt einen Challenger spielen wollen würde, dass es da auch jetzt ab und zu gibt es mal zwei in der Woche, aber ansonsten auch immer nur eins. Aber ich meine, sie wird da wahrscheinlich mehr recherchiert haben und es wäre natürlich gut für die Damen, wenn es da auch dann anfängt, wieder ein paar mehr Turniere für die zu geben. Also das wäre schon gut, wenn da ein bisschen Gleichheit reinkommt. Also wiederum ist es natürlich auch, ich finde es eh ein bisschen schwer, wenn das so verschiedene Systeme sind und die Frauen auch für 25er schon viel, viel mehr Punkte bekommen. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht so ein bisschen einheitlicher irgendwie machen kann. Aber es wäre natürlich gut, wenn da irgendwie die Möglichkeit für die Frauen besteht, auch höher dotierte Turniere zu spielen.
Wie sieht es denn für dich konkret aus? Hast du eine Turnierplanung für das nächste Quartal schon oder gehst du es eher so Woche für Woche an? Kannst du vielleicht auch ein bisschen was sagen, was du spielen wirst?
Also ich hoffe, dass ich jetzt in der Woche vom 28. nach Italien gehen kann. Ich bin im Finale leider umgeknickt, Anfang
Ach
dritten
nee.
Satzes und muss das noch so ein bisschen ausprobieren. Wenn es gut läuft, dann kann ich da aber starten. Also da testen wir es die nächsten Tage mal ein bisschen an.
Okay.
Und dann werde ich in der Woche von 28. in Italien starten. Und danach gibt es noch drei weitere Turniere die Wochen. Einmal in Frankreich, Future,
Future-Turniere?
ja.
Ja,
Also
ja,
es
ja.
gibt auch Challenger.
Aber da musst
Da
du
wo ich
Quali
auch
spielen, ne?
gemeldet bin, da musst du auch Quali spielen, was ich aber machen würde, aber du weißt halt immer nicht, ob du reinkommst. Das entscheidet sich ja immer erst sehr kurzfristig. Also ich sag mal so, in der Woche vom 28. werde ich starten und wahrscheinlich vier Turniere hintereinander spielen, wenn alles gut läuft mit dem Fuß. Und das ist dann wahrscheinlich ein bisschen so ein Mix aus Future, eben vielleicht auch ein paar Challenger, je nachdem, wie ich halt reinkomme. Aber da ist jetzt erstmal der Plan, halt Matches zu bekommen und sozusagen die gute Phase, die ich jetzt hatte, aufrechtzuerhalten.
Okay. Also der Plan ist sozusagen, möglichst gut Punkte über Futures zu sammeln, dass du dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr so krass über die Qualis kommen musst bei Challenger, ne? Wobei der Sprung ist auch noch ein bisschen da.
Ja, also erstmal hoffen wir, dass ich die Challenger-Qualis konstant auch spielen kann.
Ja,
Also,
ja,
dass man
ja.
da so ein bisschen Planungssicherheit halt reinbekommt, dass man sich da jetzt noch ein paar Punkte zusammensammelt. Das hat jetzt auf jeden Fall schon mal geholfen, die 15. Aber dass man da vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben kommt, dass du dann halt auch nicht erst am Freitag weißt, ob du im Turnier bist und dann schon am Sonntag spielen musst und dann irgendwie am Samstag um 6 im Flieger nehmen musst, dann noch einmal da spielst und dann geht's am Sonntag los, dass man da so ein bisschen ja, halt eine Sicherheit hat, dass man sagt, okay, wenn ich das Turnier spielen möchte, dann kann ich das auch sicher spielen, ob es jetzt Quali oder Hauptfeld ist und dass das nicht immer so ein bisschen so ein Gegamble wird, dass du sagst, okay, dann, wir spielen da, wenn ich da reinkomme, so, weil das ist immer ein bisschen, ja, das mag ich nicht so gerne, da drauf zu zocken, dass ich irgendwo ein Turnier reinkomme, sondern ich hätte da schon ganz gerne ein bisschen eine Struktur,
Ja.
und dass ich weiß halt, wo es hingeht und deswegen ist jetzt erstmal noch ein bisschen mehr auf der Future-Ebene geplant und dann hoffen wir, dass wir da die Punkte so schnell es geht zusammensammeln, dass ich noch ein bisschen höher im Ranking komme und dann mich hoffentlich auf der Challenger-Ebene weiter etablieren kann.
Kannst du es dir eigentlich von deinem Budget, von deiner Planung her leisten, dass du auf deine Turniere immer einen Coach dabei hast oder Schrägstrich Physio-Coach oder manchmal sogar beides? Oder wie handelst du das momentan?
Nee, also da muss man sagen, dass das schon sehr, sehr schwer ist, da einen Trainer mitzunehmen. Also ich habe ja jetzt auch, was finanzielle Unterstützung geht, auch ja zurzeit nicht mehr so viel im Rücken, sage ich mal. Ich bin ja auch gegen Ende des Jahres nicht mehr im Perspektivkader, wo natürlich auch finanzielle Mittel dran geknüpft sind. Und jetzt probiert sich der Hamburger Tennisverband da zu engagieren. Allerdings ist das halt, es ist schwer. Also für mich persönlich, mir einen Fulltime-Trainer zu leisten, das funktioniert halt nicht, weil du da halt einfach unglaublich viel Geld investieren musst. Ich meine, das ist so schon nicht leicht mit den Preisgeldern.
Was hast du bekommen? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Was gab der Turniersieg?
Das 1,9 gibt das jetzt.
Brutto, ne?
Ja.
Ja. Da
Und
seht ihr es, das ist wichtig, nämlich, also in Deutschland ist immer so nicht so viel über Zahlen sprechen oder über Geld sprechen, aber ich finde es im Profitennis wichtig, darüber zu reden. Ich habe das auch schon mal mit Struffi gemacht, er hat mir das mal erklärt, damals noch fürs Tennismagazin 2019, wie es ist, ne? Wenn man zum Beispiel dritte, vierte Runde Slam spielt, US Open, Pro Tour, das dann in Amerika versteuern, das nochmal in Deutschland versteuern, etc. Coach mitnehmen, Physio mitnehmen, Frau mit Kind mitnehmen, Hotelzimmer, etc. pp. Da läppert sich schon was zusammen. Und wenn du jetzt sagst, 1.900 Euro brutto für einen Turniersieg bei einem Führerscheinturnier, wo du wie viele Tage da warst? Sechs?
Sieben.
Sieben? Ja, so, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was Marvin für seine Übernachtung und so an Kosten hat. Und dann nimmst du es ja mal zwei mal drei, wenn du den Coach dabei hast. Und dann hast du das Gehalt von dem Coach ja noch nicht bezahlt.
Ich wollte gerade sagen, also dann hast du schon nur die Übernachtung und alles und wenn dann noch das Gehalt vom Coach
Ja, ja.
mitkommt, ich denke, das ist für, also wenn da nicht ein extrem starker familiärer finanzieller Background vorhanden ist, ist das ohne Sponsoren, glaube ich, gar nicht möglich. Also auf jeden Fall wüsste ich nicht, wie man das machen soll, weil, wie gesagt, wenn du 1,9, wenn du das Turnier gewinnst, verdienst, ich meine, wenn du ein Halbfinale spielst, ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist, würde ich tippen, dass du vielleicht auf 700 kommst, ne?
Ja.
Und dann bist du schon wieder eigentlich mehr oder weniger allein mit deinen Zahlungen sozusagen im Minus. Und wenn du dir noch überlegst, dass du da einen Trainer mitnimmst, dann, ja, das fu funktioniert, wenn man das alles selbst bezahlen muss, auf Dauer vorne und hinten nicht. Da muss man sich halt schon irgendwie durchspielen oder halt Sponsoren haben, was natürlich extrem hilfreich ist für die Spieler, wenn da jemand ist, der einem halt hilft, sozusagen seinen Traum zu verwirklichen. Und ja, also da kann ich jetzt auch so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, dass
Bitte.
ich da schon noch auf der Suche bin, ob es da Firmen oder was auch immer gibt, die mich halt probieren, finanziell zu unterstützen, was ja aber gerade auch zu Corona-Zeiten nicht leicht ist. Aber das ist natürlich schon extrem wichtig für die Spieler, dass sie einfach finanziell ein bisschen abgesichert sind, wenigstens.
Ja, da sagst du ja viele richtige Sachen, Marvin. Das ist auch, ich hätte es jetzt von mir aus wahrscheinlich nicht angesprochen, aber wenn du das mit, du hast es ja jetzt auch gesagt mit dem Perspektivkader, du bist jetzt 23 Jahre alt, das ist jetzt halt praktisch diese Phase, wenn man siehst, aus dem Talentalter raus, es gibt ja viele, das macht dir wahrscheinlich sicher auch Hoffnung, viele, die auf dem zweiten, dritten Bildungsweg, ne, du kommst ja jetzt praktisch in die Altersstruktur rein, wo die College-Spieler praktisch auf die Tour kommt, ne? Also die, die zum Beispiel den Weg gewählt haben, nach Amerika zu gehen für eine schulische Ausbildung, Bachelor etc., gibt es ja auch genügend Beispiele, allen voran Dominik Köpfer, der das sehr gut gemacht hat. Du kommst jetzt praktisch in diese Selbstständigkeit rein, wo du nicht mehr als Talent giltst vom DTB und irgendwie auf eigene Art und Weise klarkommen musst. Das stelle ich mir auch nicht leicht vor. Ich bin ja auch selbstständig, auf einem ganz anderen Spektrum. Ich kann mir vorstellen, wie das ist ungefähr.
Ja, also leicht ist es auf jeden Fall nicht.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.